Wir haben uns heute hier zusammengefunden, Luisa, um weiter über Breaking Bad zu sprechen. Oft wird es nicht mehr passieren. Nach dieser Folge noch 7 Mal, wenn ich mich nicht verzählt habe. Denn wir sind angekommen, Breaking Bad Staffel 5, Folge 9. Hast du sie geguckt oder hast du noch vivid memories?
Ich habe gedacht, kann ich mich auf meine Erinnerung verlassen, aber ich habe sie doch nochmal geguckt auch. Auch wenn es mir schwer gefallen ist, denn das hier ist eine der Folgen, die ich mit am wenigsten mag.
Wirklich?
Aufgrund der Handlung. Ich finde, sie ist gut gemacht, aber gut, das werden wir ja gleich besprechen, warum ich...
Bisher haben wir ja oft über Folgen gesprochen, wo du gesagt hast, oder bisher haben wir eher gehört, dass du sagst, ah, das ist eine meiner Lieblingsfolgen, aber dass du sagst, na, die Folge mag ich nicht so gerne, kann ich mich bisher nicht so richtig dran erinnern.
Weil es auch wenig gibt in Breaking Bad, die ich nicht wirklich gerne mag. Aber hier haben wir eine.
Die Folge heißt im Deutschen Blutgeld, im Englischen Blood Money. Und ja, ich würde sagen, Luisa, wir machen es wie immer und wir fangen mal vorne an mit dem Cold Opener.
Ja, das ist Tradition, ne?
Wir sehen Close-ups von Skatern, die sich in einer vermeintlichen Halfpipe befinden. Die Totale zeigt uns dann aber, es handelt sich um den Pool der Familie White. Das Haus ist verlassen, Laub auf dem Dach, Graffiti an den Wänden. Das Gelände ist eingezäunt, Warning steht auf den Schildern an dem Zaun. Der 52-jährige Walter White fährt vor, damit meine ich, dass wir quasi eine Vorschau haben. Zwängt sich durch den Zaun und betritt sein Haus. An der Wohnzimmerwand steht groß und in gelben Buchstaben Heisenberg. Im verwüsteten Schlafzimmer nimmt er die Verkleidung der Steckdose ab und nimmt die Rizinkapsel an sich. Vor dem Haus trifft er auf seine verstörte Nachbarin Carol. Er guckt rüber, Walter sieht ein bisschen verwahrlost aus, muss man sagen. Er guckt zu seiner ehemaligen Nachbarin und sagt, hi Carol. Und Carol fällt der Einkauf runter und sie erstarrt wie das Reh in den Headlights.
Yes. Ja, also man muss sagen, Walter sieht ohne Haare besser aus, ne? Vielleicht haben wir uns auch nur dran gewöhnt, aber...
Weiß ich gar nicht. Ich finde, der Look hat was. Also jetzt nicht dieses Verkommene, aber er trägt ja eine neue Brille. Er sieht ein bisschen aus wie diese ekligen YouTuber, die diese POV-Videos machen, wo sie irgendwelche Leute auf der Straße ansprechen und dabei heimlich filmen mit diesen Ray-Ban-Meta-Glasses. So sieht, ich weiß nicht, ob das auch eine Ray-Ban-Brille ist, aber sie sieht, finde ich, diesen Glasses sehr ähnlich. Also falls da nochmal ein Video auftaucht, POV, you're Walter White, you're coming back at your old home, würde ich mich nicht wundern.
Du wärst darauf vorbereitet, ja. Ja, wir sollten aber vorsichtig natürlich sein, jetzt Marken zu nennen. Also seit wir uns damit so in die Nesseln gesetzt haben, Jesper.
Ach so, wegen der Rolex, meinst du? Ja, gut, natürlich. Vielleicht ist das ein ganz bekannter Brillenhersteller, den wir jetzt beide nicht kennen.
Ja, Fielmann.
Ist es die zweite Vorschau in der Staffel oder gab's noch eine?
Nee, zweite. Nee, ist die zweite erst.
Walter öffnet am Ende auch den Kofferraum und man sieht auch die Waffen, die er sich in der ersten Vorschau besorgt hat. Und diese Vorschau gibt doch einen ganz guten Einblick darauf, dass wir ja doch noch einiges erleben werden von dem Walter White, nachdem er geoutet wurde als Walter White. Denn es gibt noch ein Spannungselement, Walter mit der Waffe und das Haus ist verkommen. Also es muss... Walter wurde geoutet und wir sind gespannt, was jetzt passiert. Und das finde ich irgendwie ganz cool, weil ich irgendwie in meinen Überlegungen zu Breaking Bad nie darüber nachgedacht habe, was denn eigentlich danach passiert, wenn es rauskommt, dass er Heisenberg ist. Denn für mich war die Serie in Gedanken irgendwie immer zu Ende, weil ich das ja als höchstes Spannungselement angesehen habe. Wann wird er entdeckt? Wer wird ihn entdecken? Wird er entdeckt? Und nun wurde es quasi offenbar geleakt. Auf welche Form auch immer. Dazu kommen wir in dieser Folge auch noch. Aber die Serie geht weiter.
Dachtest du, das endet wie die Sopranos?
Ich habe Sopranos nicht geguckt.
Ich auch nicht. Aber es wird sich ja ganz oft in anderen Serien darauf bezogen, dass es scheinbar damit endet, dass irgendjemand erschossen wird und dann ist der Bildschirm einfach schwarz. So, und da ist die Serie halt zu Ende. Und so hätte es hier natürlich auch sein können. Du gehst ja davon aus, dass Walter stirbt. Und wenn das passieren sollte, scheint es ja in deinem Kopf bis jetzt so gewesen zu sein, dass er tot ist. Und dann ist halt vorbei. Vielleicht ja, solltest du doch also die Sopranos nicht, mal gucken.
Nicht unbedingt tot, sondern für mich lief die Serie immer auf das Highlight hin. Walter White kommt damit durch oder eben nicht. Und ab dem Zeitpunkt, wo er also mit seinem Alias-Leben Heisenberg. Und ab dem Zeitpunkt, wo das dann rauskommt.
Warum sagst du das jetzt immer Englisch? Heisenberg,
das, ich kann das nicht unterdrücken, Luisa.
Ja, okay.
Aber für mich war das irgendwie in dieser Folge so eine kleine Offenbarung, dass ich gedacht habe, es geht noch weiter. Es gibt noch eine Storyline danach. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu sehr Dexter-influenced. Ich glaube, die originale Dexter-Serie endet ja einfach, dass er quasi fliehen muss und mit einem Boot irgendwie ins Meer fährt und weg ist er. Und dann ist die Serie vorbei. Dann gibt es noch, glaube ich, einen Schnitt, wie man ihn in einem Wald sieht, Holz hacken. So. Aber dann war es das auch.
Ja, er fährt mit dem Boot in irgendeinen Hurricane oder so.
Mhm.
Und man denkt, okay, er stirbt, das kann man ja nicht überleben. Und dann sehen wir nochmal, okay, er hat es überlebt und hat jetzt eine andere Identität oder so. Ja.
Genau. Ja. Tja. Naja. Luisa, wie viel Erfahrung hast du mit Skateboardfahren?
Beruflich natürlich viel, Jesper. Du weißt, ich bin Skater-Surferin, vor allem Surferin. Tatsächlich hang loose, sage ich ja immer. Mhm. Tatsächlich hatte ich natürlich mal ein Skateboard und habe mich da immer raufgesetzt, unseren Hund Theo an die Leine gespannt und mich von ihm ziehen lassen auf dem Skateboard. Das ist die Erfahrung, die ich habe.
Gut, wir haben eine ähnliche Erfahrung. Meine Erfahrung ist, ich hatte einen Kumpel, der war Skater. Ich stand nie auf einem Skateboard. Ich habe dann mit ihm gespielt und die hatten so eine Halfpipe im Vorgarten oder in der Einfahrt. Und ich kam auf die Idee, mich auf ein Skateboard an den Rand dieser Halfpipe zu stellen und die einfach mal runterzufahren. Als allererste Handlung auf dem Skateboard.
Mhm.
Ist nicht so gut geendet und ich stand seitdem nie wieder auf einem Skateboard.
Das war wahrscheinlich ein traumatisches Erlebnis.
Mir ist noch aufgefallen, dass dieser Pool der Familie White unfassbar tief ist. Also selbst, es gibt offenbar einen Bereich, wo man reinspringt, der ist sehr, sehr tief. Man könnte fast meinen, dort wird bald auf Öl gestoßen. aber selbst der restliche Bereich des Pools ist auch total tief. Also der ist ja fast 2 Meter tief.
Ja, würde ich auch sagen. Richtig cool. Ein richtig guter Pool. Weil ich finde das immer sinnlos, wenn du die ganze Zeit stehen kannst eigentlich. Du baust ja einen Pool für Sport und nicht für Kinder. Ist ja klar. Und deswegen würde ich auch sagen, der Pool muss schon so 1,80 Meter tief sein, weil dann kann ich nicht mehr stehen.
Aber so im eigenen Garten so einen mega tiefen Pool finde ich irgendwie ein bisschen verrückt.
Ist schon extra cool, aber fällt mir auch immer wieder positiv auf.
Zur eigentlichen Handlung. Walter läuft durch sein verwüstetes Haus. Die Skater und Tagger haben es eingenommen. Es gibt einen schönen Shot, wo er in den Spiegel guckt und man sieht, dass eine Gesichtshälfte im Dunkeln liegt, was wir ja schon kennen. Mhm. Aber man sieht seine Augen nicht richtig. Und da könnte man natürlich jetzt mit einer Zehntklässler-Interpretation rangehen und sagen, diese Szene steht dafür, dass Walter sich selbst im Spiegel betrachtet, aber nicht mehr so wie früher sein Gesicht wahrt, sondern jetzt hineinschaut und sich fragt, was ist nur aus mir geworden? Wer bin ich denn?
Schön gesagt, Jesper. Ja, ich erschreckt mich jedes Mal bei der Szene ein bisschen. Und das ist ja so, er guckt ja erst so an dem Spiegel vorbei irgendwie und dann, er guckt so zur Seite und dann guckt er nochmal schnell rein. Und ich fühle mich immer ein bisschen ertappt, weil ich ihn ja eigentlich gerade beobachte. Ich bespanne ihn ja eigentlich gerade bei dem, was er macht. Und was er dann so guckt, ist so richtig, dass sie eigentlich, nee, ich habe nicht geguckt. Mach weiter, ich mache hier meine eigenen Sachen.
Du bist quasi die Skaterin, die durch die Tür nach drinnen guckt.
Ja.
Ja, interessanter Code Opener, fand ich gut.
Mhm.
Dann lass uns mal loslegen. Wir setzen direkt am Ende der letzten Folge an, was ich sehr gut finde. Hank schleppt sich aus dem Badezimmer und steckt den Gedichtband in die Tasche seiner Frau, also diese Gedichte von Walt Whitman. Wieder auf der Terrasse angekommen, drängt er darauf, sofort zu fahren. Es gehe ihm nicht gut. Und wir sehen auch eine Einstellung, in der Walter Carol freundlich grüßt. Also wir haben, Walter hat der Carol grüßt in dem in der Vorschau und jetzt grüßt er sie nochmal. Und natürlich ist Carols Reaktion eine deutlich andere, als
deutlich,
es
ja,
dann in Zukunft sein wird.
Ja.
Es gibt dann eine schöne Szene, wo Skylar und Walter Jr. nach drinnen gehen und die beiden sich streiten. Wer macht den Abwasch? Mhm. Wer trocknet ab? Lisa, welches Team bist du?
Abwaschen.
Nicht abtrocknen?
Abtrocknen vielleicht für die ersten drei Teller und dann ist das Handtuch nass und dann nervt mich das einfach nur, weil dann ist es eigentlich eine Sisyphus-Aufgabe. Was soll ich machen? Das bringt ja gar nichts, mit dem dann eigentlich nassen Handtuch da immer noch
neues
mal rüber
Handtuch.
Zu wischen.
Neues Handtuch.
Ja, aber andauernd und das nervt mich. Dann wasche ich lieber ab.
Gib mir die Handtücher, los.
Bist du Team Abtrocknen?
Ich lasse das alles machen inzwischen. Also,
ich auch.
Ich habe da meine Leute für.
Ich habe da auch eine Maschine für. Zum Glück.
Hank öffnet die Schiebetür, als er nach draußen kommt. Und das Erste, was wir hören, ist, wie Marie zu Walter sagt, du bist der Teufel. So,
ja, so
im Spaß.
Scherzen. Ja.
Und das ist mir erst aufgefallen, nachdem wir später in der Folge nochmal sehen werden, dass Walter als Teufel bezeichnet wird, beziehungsweise sich selber als Teufel bezeichnet. Und da habe ich gedacht, warte, wir hatten doch in dieser Folge schon mal diesen Begriff in Bezug auf Walter. Das fand ich sehr, das war sicherlich kein Zufall.
Das glaube ich auch. Ja, wir werden da nachher auch nochmal drüber sprechen. Es gibt nämlich ein Lied dazu.
Ich finde es komisch von Skylar zu sagen, hoffentlich hast du nichts Falsches gegessen. Ich habe gedacht, Skylar, das ist dein Grillen. Du hast es veranstaltet.
Du hast das Essen gemacht.
Was ist das denn für ein Satz? Ich habe einen schlechten Shrimp versteckt. Vielleicht hast du ihn gefunden.
So, wie an Silvester kriegt einer den Berliner mit Senf drin. Und das hat jetzt Hank getroffen.
Ich mag Senf sehr gerne.
Im Berliner?
Klar.
Ja, Hank konnte das hier dann scheinbar nicht so gut ab, den kleinen Scherz von Skylar. Ja, war super dumm. Aber da hat man richtig gemerkt, Skylar und Marie wissen einfach, wie man höflich ist. Und es gibt gewisse Floskeln und die wenden sie an. Und wenn jemand sagt, mir ist schlecht, dann sagt man halt, ich hoffe, du hast nichts Falsches gegessen.
Aber das mag ich irgendwie, weil es so, man hat sich so darauf geeinigt, dass man das so macht. So wie wenn jemand sagt, er hat Kopfschmerzen, dann fragt die andere Person, hast du vielleicht nicht genug getrunken?
Also
das sind so eingeübte Dialoge, die wir immer vorführen in der, in der Gesellschaft.
Das stimmt. Auch, oh nee, ich glaube, ich kriege Migräne. Ah, ist das Wetter?
Ja, weil was soll man denn auch sonst machen als die andere Person, oder? Weil wenn mir jetzt jemand sagt, oh, mir ist schlecht, meine komplett ehrliche Antwort wäre, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, wie ich dir helfen soll.
Ja, also was ich damit sagen möchte, ich bin ja meistens die Person, der schlecht ist. Und wenn ich das sage, dann möchte ich damit sagen, ich fahre jetzt nach Hause und ich möchte jetzt alleine sein. Bitte, geh weg.
Okay, Luisa, ich merke mir das.
Gut.
Auf der Rückfahrt erleidet Hank dann eine Art Nervenzusammenbruch. Er fährt in den Vorgarten eines Hauses. Er kann sich nicht so richtig darauf konzentrieren, was Marie ihm da so erzählt. Marie will zu Hause einen Arzttermin machen, aber Hank sagt, es war nur ein Unfall, es komme nicht wieder vor. Wir kennen Hank ja schon und seine Art. Er schaut daraufhin in die Fallakten und vergleicht die beiden Widmungen der Bücher. Hank macht ja im Prinzip genau das, was ich letzte Folge gesagt hat. Ich habe gesagt, wenn Hank irgendwie noch in Erinnerung hat, was in Gales Notizbuch drin stand, dann wird er unweigerlich sehen, dass dort auf jeden Fall ein Zusammenhang besteht.
Ja, das war eine gute Idee von ihm.
Und von mir.
Und von dir natürlich auch, Jesper. Also ich glaube, ich habe langsam die Vermutung, dass du einen polizeilichen Hintergrund hast. Kannst meine Schrift ruhig analysieren, habe ich gar kein Problem.
Genau, das macht er nämlich auch.
Was?
Naja, er guckt sich auch genau die Schrift an. Also er schaut sich nicht nur den Inhalt an, sondern schaut auch, wie sind die Buchstaben. Und ich glaube, es ist dann das R oder so, was der Querstrich so unten fast auf einer Ebene ist mit dem linken vertikalen Balken des Rs.
Ja, und das W, weil das so bei dem oberen Ring nochmal so reingeht. Mhm. Das schreiben ja auch nicht alle so. Auffällig. Da habe ich so gedacht, also egal, also es kommt bei mir so doll drauf an, welchen Stift ich benutze. Manchmal erkenne ich meine Schrift selber nicht wieder. Also ich kann sie immer lesen, aber ich schreibe andauernd so anders. Ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie, das ist keine Besonderheit.
Ich glaube schon, dass es geht. glaube schon, Luisa, dass du irgendwann mal überführt wirst. Gegen deine Handschrift.
Ja, das wäre mir natürlich dann ganz lieb. Weil das würde mir zeigen, dass ich doch nicht komisch bin, weil ich immer so anders schreibe.
Ich bin normal. Ja, es hat mich natürlich erneut darin bestärkt, dass meine Theorie, dass Hank das alles vorher schon wusste, falsch war. Denn sonst hätte er nicht so extrem reagiert. Ich fand's ein bisschen drüber, ehrlich gesagt, wie er dann so in diesen Vorgarten fährt und dann sich da so an den Gartenzaun klammert und dann so ganz schockiert reinschaut. Weiß ich nicht, war mir irgendwie ein bisschen zu doll.
Ich muss dich da leider nochmal bestätigen, Jesper. Du hattest die ganze Zeit Unrecht. Er wusste das vorher nicht. Er hat es jetzt letzte Folge erfahren und deswegen ist seine Reaktion auch so doll. Aber, also ich finde es nervig und es ist eigentlich ein bisschen zu doll. Aber ich finde es sehr passend zu dem Charakter. Wir haben ja schon ein paar Mal gesehen, dass Hank dazu neigt, Panikattacken zu haben. Und dass ihm jetzt hier auch wieder so völlig die Kontrolle entgleitet, das passt, finde ich, zu ihm.
Dass er eigentlich viel dünnhäutiger ist, als er immer tut, ne?
Ja. Soll ich dir sagen, meine Reaktion wäre gewesen, weird, kann aber nicht sein. Ich ignoriere das.
Ja, du hättest es verdrängt, ne?
Ja, safe.
Und wie hättest du es dann reagiert, wenn ich als dein Ermittlungskollege bei der DEA das Ganze dann quasi entschlüsselt hätte und dann die ganzen Lorbeeren eingestrichen hätte?
Da hätte ich gesagt, Jesper hatte schon immer eine Neigung dazu zu lügen. Beweise fälscht er.
Du würdest dann nämlich ein Studium in Jura machen, um dann die Gegenseite zu vertreten nach ein paar Jahren.
Ja. Und dann nehme ich mir ein Beispiel.
Deinen eigenen Standpunkt klarzustellen.
Ja. Weiterhin in meiner Traumwelt, in meiner Illusion zu leben. Das ist wichtig.
Habe ich das richtig verstanden, dass Skylar und Walter zusammen einen Trip nach Europa unternommen haben?
Oder unternehmen wollen? Man hört das ja nicht so richtig, weil wir ja in Hanks Kopf die ganze Zeit so nicht richtig hören können, was Marie sagt. Aber ja, Ich habe das auch so verstanden.
Marie sagt doch, hast du irgendwie gehört, was sie in den letzten 3-4 Monaten erlebt haben? Also sie sagt was von letzten 3-4 Monaten. Ja, Europa, schon. Das ist ja auch sowieso so ein amerikanisches Ding. Da gibt es keine einzelnen Länder, da gibt es nur Europa.
Ja.
Aber das finde ich ja interessant, dass die beiden zusammen, ob jetzt mit Kindern oder ohne, wissen wir nicht, aber dass sie offenbar einen Europa-Trip unternommen haben. Also
vielleicht eine Dienstreise nach Tschechien?
Das kann sein. Das kann sehr gut sein.
Wir wissen es ja nicht genau. Aber
jetzt keiner zusammen, dann, oder was?
Ja, die weiß ja eh Bescheid. Ist ja egal. Nochmal, obwohl er ja eigentlich ausgestiegen ist. Und vielleicht waren sie auch wirklich einfach nur in Europa, um einfach mal in Europa gewesen zu sein. Aber Marie sagt schon so, ja, wir könnten nach Italien, und dann zählt sie irgendwie so auf und da habe ich dann so gedacht, ja, das ist so richtig, das ist, wie die Amerikaner irgendwie denken, die Hauptstadt von Frankreich ist Italien. So hört sich das für mich an, so richtig. Kein Plan, aber einfach mal nach Europa wollen, weil es hört sich einfach toll an.
Ja. Möchtest du auch mal nach Europa reisen, Luisa?
Ich möchte auch mal nach Europa reisen, das war schon immer mein Traum. Ich war ja mal in Florenz vor 2 Jahren. Jesper, das war so nervig, da war im Time Magazine Florenz als eine der schönsten Städte der Welt irgendwie in dem Jahr drin. Und die Stadt war voller Amerikaner. Und anstatt mal die Kultur zu genießen, und das ist wirklich eine wunderschöne Altstadt und ganz viel Kunst und es ist wirklich wunderschön in Florenz, waren die immer nur damit zugange, irgendwelche Orte zu suchen, an denen es eine Klimaanlage gab. Und gab es da halt fast nie. Und ja, es waren halt über 40 Grad. Aber
wie muss ich mir das vorstellen, dass du das jetzt beobachtet hast? Hast du quasi Räume gesehen, wo eine Klimaanlage drum war und drumherum eine große Menschentraube an Amerikanern?
Nee, wir wurden richtig, richtig oft von Amerikanern angesprochen, ob es hier irgendwo ein McDonald's gibt mit Aircondition. So richtig Klischee, aber es war wirklich so. Einmal hatten wir auch was von McDonald's und wir wurden so oft angesprochen, das war crazy. So müssen sich Stars fühlen. Und dann hast du auch immer gesehen, dass die in ihren Mietautos rumsaßen. Und die saßen da einfach und haben gegessen und hatten die Klimaanlage voll an. Und das hörst du ja von draußen.
Das ist ja witzig.
Ja.
Finde ich gut.
Ja.
Walter arbeitet jetzt in der Waschanlage und nervt seine Frau mit Dekorationsvorschlägen. Walter schlägt Skylar außerdem vor, eine weitere Waschanlage zu kaufen. Sie scheint sich damit auch schon beschäftigt zu haben, zu Walters Überraschung. Ich glaube, das Gespräch wirkt auf mich so ein bisschen, als hätte Walter im Vorhinein schon gedacht, ich muss jetzt ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Und Skylar unterbricht ihn aber fast und sagt, ja, ich finde die Waschanlage da und da am Flughafen hat einen sehr guten Standort. Also
ja.
Sie hatte diesen Gedanken auch schon, was ich irgendwie nett finde. Dann taucht Lydia auf und bestellt bei Skylar eine Reinigung. An der Kasse erklärt sie Walt dann, dass die Qualität der Produktion nur noch bei 68% läge und Walter helfen solle. Der lehnt ab. Skylar fällt auf, dass die Kundin, also Lydia, einen Leihwagen wäscht und fragt Walter, wer das denn war. Walter ist ehrlich und sagt, ja, das war eine Geschäftspartnerin. Skylar stürmt raus und sagt Lydia, sie solle verschwinden und nicht mehr wiederkommen. Und Lydia ist sehr erschrocken und hüpft in ihr Auto und fährt schnell weg.
Ja, dass Walter Skylar einfach die Wahrheit gesagt hat, war überraschend, oder?
Er hat kurz gezögert.
Mhm.
Es kam tatsächlich ein bisschen überraschend.
Ja, weil sonst ist es doch eigentlich immer so gewesen, wenn er zögert, bevor er antwortet, dann ist das, weil er sich gerade eine Lüge überlegt. Deswegen habe ich damit gerechnet, dass er ihr jetzt irgendwas...
Das ist eine Affäre von mir, Skylar.
Genau. Du hast Ted gefickt und ich Lydia. So ist es einfach. Aber dass er einfach die Wahrheit sagt, finde ich gut. Und dass sie da einfach auftaucht und sagt, ja, die Qualität ist nur noch bei 68% und Tendenz sinkend. Ja, und? Also ich finde ja, dass er recht hat, damit zu sagen, das ist alles nicht mein Problem, dass ihr da jetzt in Bedrängnis geratet. Ich habe eine funktionierende Produktion hinterlassen. Und wenn Todd halt nicht gut genug mitgeschrieben hat oder aufgepasst hat und das jetzt nicht hinkriegt, dann ist es nicht mehr mein Bier. Kann ich verstehen, finde ich. Ja.
Sie sagt, dass er eine Art Tutorium machen soll. Also, dass er es quasi Todd nochmal zeigen soll. Es wäre auch für ihn lukrativ, aber Walter lässt sich da nicht von einfangen. Zumindest jetzt noch nicht. Irgendwie hoffe ich, dass das jetzt nicht nochmal Großthema wird. Dass er jetzt da wieder in die Produktion irgendwie reingerät.
Nee, er war jetzt in Europa, er ist jetzt kultiviert. Er macht jetzt sowas nicht mehr.
Ja, und dass er kultiviert ist, sehen wir an seinem Outfit. Er sieht, gut, er ist auch ein Privatier, aber er sieht auch aus wie ein Privatier. Also mit diesen beigen Klamotten. Die beiden sind wieder fast in Partnerlook.
Ja.
Zumindest was die Farbe angeht.
Und sie sehen wieder aus wie früher in Staffel 1.
Ja, wo sie da auf dem Geburtstag waren von Gretchen und Elliot oder was auch immer das war. Wir haben auch eine richtig, also die Szene am Anfang ist eine richtige Loriot-Szene mit den Duftbäumen. Hast du mal Papa Ante Portas geguckt?
Ja.
Da wird er ja gekündigt am Anfang, weil er irgendwie zu viele College-Blöcke, Radiergummis und so bestellt. Und die Firma sagt so, nun ist langsam mal gut, Herr Lohse, Sie gehen in den Frühruhestand. Und dann kommt er nach Hause und fängt an, seine Frau zu nerven und sich in Haushaltsprozesse einzumischen. Aber er schafft quasi Arbeit, wo nicht so richtig Arbeit ist. Und das macht Walter ja eigentlich auch, weil er irgendwie sagt, dass diese Kaugummi gehört nicht zu dem und dem Duft. Und das sind halt so Sachen, ja, kann man sich halt Gedanken drüber machen, aber eigentlich ist es unnötig. Also braucht keine Sau.
Aber er möchte produktiv sein. Er ist es gewohnt, jetzt ein Macher zu sein und die Prozesse voranzutreiben. Aber und
Luisa, wir beide haben ja Erfahrung damit, was passiert, wenn Leute in eine Firma kommen und nicht so genau wissen, was sie machen sollen und dann anfangen, wie die Wahnsinnigen, alles umzukrempeln, aber nur so ganz viele Kleinigkeiten, ganz viele kleine, nervige Sachen, wo man die ganze Zeit denkt, hallo, wir haben ganz andere Prioritäten.
Ja, das kennen wir leider und das ist das Nervigste auf der ganzen Welt.
Ja, genau. Und Skylar, na gut, sie lässt Walter machen, glaube ich. Also.
Ja, sie sagt ja, mach das doch. Und das war von ihr ja auch die perfekte Reaktion darauf, denn das kann man ja ohne weiteres einfach ändern, dass jetzt Kaugummi nicht mehr neben Meeresbrise hängt, sondern da jetzt ein bisschen drauf geachtet wird, dass das zueinander passt. Und es kann ja auch wirklich sein, dass das den Absatz irgendwie da nochmal ein bisschen steigert.
Als ob es da jetzt drauf ankommt, ne?
Eben. Ja, das ist ja das Gute, dass er das ja direkt danach sagt, dass sie ja eh noch so viel Geld waschen, dass sie die nächsten 10 Jahre damit beschäftigt sein werden und dass sie deswegen eigentlich eine zweite Waschanlage brauchen. Und da habe ich dann aber auch gedacht, nachdem er vorher das mit den Duftbäumen gesagt hat, vielleicht möchte er unter anderem aber ja auch eine zweite Waschanlage, weil ihm da halt auch einfach langweilig ist und es nicht genug Arbeit für Skylar und für ihn gibt. Und dann hätte er ja auch mehr zu tun, wenn er halt eine eigene Waschanlage dann hätte sozusagen.
Ja, das kann gut sein, ja. Aber ich glaube, in der letzten Folge sagt Skylar auch, dass wir hunderte Waschanlagen bräuchten, um das zu waschen. Also eine zweite ist dann vielleicht eher tatsächlich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Ja.
Wieso glaubst du, dass Lydia so erschrocken reagiert hat? Ist das einfach ihre Persönlichkeit? Sie wirkt schon ein bisschen schreckhaft, sie wirkt sehr, sehr vorsichtig. Und ich habe gedacht, vielleicht ist sie ein bisschen überrascht damit, wie plump Skylar jetzt einfach rausstürmt und sie quasi nicht besonders diskret da des Geländes verweist und sie Angst hat, oh, vielleicht nicht, dass ich jetzt hier irgendwie auffliege oder so. Aber ich war so ein bisschen komisch, dass sie da so schreckhaft reagiert.
Also es sind ja bestimmt zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist ja super auffällig, dass Skylar so mit einer Kundin umgeht. Das wird Lydia bestimmt nicht gefallen. Wie du schon sagst, sie ist sehr vorsichtig. Und ich glaube, sie hat auch nicht damit gerechnet, dass Walter seiner Frau sagt, wer sie ist. Also das bringt sie ja auch in Gefahr. Und ich glaube, das findet sie von ihm auch unprofessionell, dass er Dritten erzählt, wer hier wer ist und was da irgendwie passiert.
Ja.
Und das hat sie von Heisenberg, glaube ich, so nicht erwartet.
Ja, das kann sein, ja. Hat mich überrascht. Ich hätte irgendwie mit einer anderen Reaktion gerechnet.
Ja, sie, ja, schon. Aber von Skylar konnte ich das verstehen, weil ich glaube, die hat wirklich die Nase so voll von diesem ganzen Business und die ist jetzt einfach wie ein Terrier und sagt...
Die hat da keinen Bock mehr drauf.
Ja, wir sind durch damit.
Der sichtlich mitgenommene Hank geht nicht mehr zur Arbeit und Marie sagt ihm, er solle sich weiter ausruhen. Er steht irgendwie an der Rückseite, glaube ich, seines Hauses an so einer Treppe und guckt da in die Walachei. Mhm. Als Marie dann gerade zur Tür rausgeht, um zu arbeiten, kommen die EA-Beamte mit einer Sackkarre entgegen, die Hank Unterlagen zum Bötticher-Fall bringen.
Bötticher?
Bötticher. Herr Bötticher. Hank schaut sich alle Unterlagen noch einmal an, unterlegt mit frischer, peppiger Musik. Er findet am Ende eine Zeichnung von Heisenberg und hält sie so gegen das Licht. Die kennen wir ja schon. Ich glaube, das ist die Zeichnung aus Staffel 3, die wir da in Mexiko gesehen haben, in diesem Schrein oder in dem Haus.
Ja. Ja, auf jeden Fall von den Cousins.
Ja.
Die Szene, also das finde ich halt einfach nervig. Warum hängt, also warum muss er sich da jetzt so reinhängen? Das ist doch, lass doch Walter machen. Er ist doch durch damit. Er hat doch aufgehört. Offensichtlich hat er aufgehört. Frag ihn doch mal.
Na Luisa, das ist jetzt hoffentlich nicht dein Ernst.
Das ist nicht mein Ernst, aber es nervt mich. Ich weiß, diese Serie hätte so nicht enden können, wie die letzte Folge geendet ist. Ich weiß, das habe ich ja auch schon da zu dir gesagt. Das hätte nicht das Serienfinale sein können. Alles ist gut. So, das hätte nicht zu
Breaking Bad gepasst. Von Staffel 4 meinst du jetzt?
Nein, die letzte Folge war ja auch wie ein Staffelfinale. Alle Storylines außer halt Hank und Walter waren abgeschlossen. Ja. Alles war gut. Und irgendwie, ich glaube, deswegen mag ich diese Folge nicht so gerne, weil es hätte doch das jetzt einfach sein können. Ich hätte mir das schon irgendwie gewünscht. Es hätte, glaube ich, nicht gepasst und vielleicht wäre Breaking Bad dann auch nicht meine Lieblingsserie. Aber wenn es dann weitergeht, jedes Mal bei dieser Folge denke ich mir, ach, Mann,
jetzt
sehe ich
ja langsam ein Pattern, weil es geht nämlich jetzt Walter an den Kragen und das findest du gar nicht gut.
Ja, ja.
Okay, verstehe, Luisa, weil ich fand gerade die letzte Szene dieser Folge ziemlich stark. Aber dass du dann sagst, nee, also das ist die Folge, die mag ich überhaupt nicht, finde ich ja, jetzt verstehe ich langsam, warum.
Ja, ja, es ist wirklich, der Mann hat ja so viel Schlimmes getan. I know. Und trotzdem, es ist für mich auch ein Gefühl, ich kann es rational nicht erklären. Und trotzdem fühle ich irgendwie mit ihm und denke so, ich hätte ihm das jetzt irgendwie gegönnt, dass er gut aus dieser Sache rausgekommen wäre.
Das unterscheidet uns.
Das unterscheidet uns auf jeden Fall. Ja, Hank guckt sich ja dann alle möglichen Beweise nochmal an. Er guckt sich unter anderem das Video an, in dem Jesse und Walter das Fass Methylamin oder war es da noch Pseudo, ich bin mir nicht sicher, geklaut haben, als sie diese Pudelmützen auf hatten und so. Und er guckt sich das genau an und guckt dann aber so weg nach dem Motto, ja, weiß ich jetzt nicht. Und da habe ich gedacht, das finde ich gut, denn das wäre wirklich unrealistisch gewesen, finde ich, wenn er jetzt plötzlich sich die Beweise nochmal anguckt und jetzt plötzlich viele Sachen findet, die auf Walter hindeuten würden. Und das Einzige, was ihn ja dann wirklich stutzig macht, und das finde ich realistisch, ist ja dieses Bild, was er sich anguckt. Und wenn du ja weißt, wer gemeint ist, dann erkennst du es natürlich.
Ja.
Aber ich glaube, das ist bei Phantombildern eh ganz schwer. Du weißt ja nicht, also deswegen gibt es die Phantombilder ja. Du weißt nicht, wer das ist.
Ich habe schon oft Phantombilder gesehen, wo ich wusste, dass du gemeint bist, Luisa. Sehr
ja,
oft.
Gut,
und ich habe es dann immer gesehen.
Auch,
ich habe es immer gesehen, aber klar, schwierig zu erkennen.
Ja.
Jetzt kommen wir mal zu Jesse. Vielleicht auch ein
auch
Grund, warum du
diese
Folge
nicht
magst. Ja,
ja.
Dachte ich es mir.
Ja.
Der hängt nämlich mit seinen Freunden Badger und Skinny Pete ab, die sich über das Transporter- bzw. Teleportationsparadox streiten.
Mhm.
Badger pitcht Skinny Pete dann die Drehbuchidee für eine Folge Raumschiff Enterprise. Im Grunde geht es da um einen Törtchen-Wettbewerb, wer mehr essen kann. Ist jetzt nicht so die beste Story. Jesse fährt mit dem Geld, das er von Walter zu Saul. Er will, dass die Hälfte jeweils an Kylie und die andere Hälfte des Geldes an die Eltern des verstorbenen Drew gehen. Saul stimmt zwar erst zu, auch wenn er sehr verwirrt ist und versucht, das Jesse auszureden. Er ruft dann aber Walt an, in Klammern, der bei der Chemo sitzt. Ich dachte erst bei der Maniküre. Walt sagt, er soll das Geld nicht weitergeben. Was ich sehr gut fand an dieser Szene, dass diese Diskussion zwischen Badger und Skinny Pete sehr, sehr lang ist. Allein das fand ich schon mal interessant. Sie zeigt aber auch wieder, weil es wirklich irgendwie eine interessante Diskussion ist, dass die beiden halt wirklich nicht auf den Kopf gefallen sind. Das haben wir aber inzwischen auch schon gelernt. Und was ich dann ungewöhnlich fand und was mich so ein bisschen aus dem Guck-Rhythmus gebracht hat, ist, dass Jesse den Raum irgendwann verlässt. Und normalerweise ist es ja so, wenn man einen Film guckt oder eine Serie und da ist ein vermeintlich belangloses Gespräch, was im Vordergrund stattfindet und der Protagonist verlässt den Raum, dass wir das Gespräch dann nur noch dumpf im Hintergrund hören, aber bei dem Protagonisten dann bleiben. Und in diesem Fall ist Jesse dann einfach plötzlich weg und wir sind weiter bei diesem Gespräch, wo wir uns dann denken, als Zuschauer, also Jesse geht vermutlich einfach nur aufs Klo, bevor er dann das Haus verlässt. Aber das hat mich, also das fand ich irgendwie cool, das hat mich kurz rausgebracht.
Ja, ich konnte da mit diesem Gespräch wirklich auch nichts anfangen. Und da habe ich noch gedacht, wenn ich diese Folge zusammengefasst hätte, hätte ich geschrieben, Badger und Skinny Pete führen ein Nonsensgespräch. Weil das
also
so,
hast du auch nicht verstanden, worüber sie reden?
Doch, ich habe ja dann zugehört und so, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich da sonst immer abgeschaltet habe. Und also geistig abgeschaltet habe und dachte, das interessiert mich nicht, weil das ist so außerhalb meiner, ich gucke halt nicht Raumschiff Enterprise oder Star Wars oder irgendwie sowas. Deswegen habe ich da halt nie zugehört. Jetzt habe ich zugehört und es scheint ja ein Problem zu sein, wenn man beamt, ob man stirbt oder nicht. Und dass irgendeiner seinen Darm- und Mageninhalt einfach in die Galaxie schießen würde und deswegen könnte er bestimmt am meisten essen. Oder so.
Das hat mich gerade kurz rausgebracht, als du gesagt hast, ich gucke halt nicht dieses Star Wars oder Raumschiff Interview. Du hattest gerade kurz Lucille Bluth-Vibes aus Arrested Development, wo sie ihrem Ziehsohn Anjong irgendwie $10 in die Hand drückt und sagt, go watch a Star War. Also ich finde dieses Paradoxon aber interessant, diese Frage, also dieses Beam funktioniert ja irgendwie so, dass der Körper in seine molekularen Bestandteile zersetzt wird, dann irgendwie durch welche Energie auch immer woanders werden diese Moleküle dann hin transportiert und da wird man dann wieder zusammengesetzt. Und diese Frage, stirbt man dann eigentlich in diesem Prozess und ist man dann einfach wieder ein neuer Mensch oder ist man quasi der Alte, ist ja eigentlich interessant.
Finde ich auch interessant und da habe ich dann auch gedacht, also ich hoffe, dass es einfach so ist, dass man wieder zusammengesetzt wird und der alte Mensch ist, denn ich hätte richtig Bock darauf, dass Beam jetzt langsam mal funktioniert. Wie chillig wäre das? Wie viel mehr Lebenszeit hätten wir?
Ja gut, aber dann Ich würde sagen, brauchen wir noch keine Autos mehr, aber das ist vielleicht auch was Gutes.
Ist vielleicht auch was Gutes, ja. Ja, das wäre natürlich irgendwie auf eine Art auch schade. Ich habe gerade frisch TÜV, also
ja,
vielleicht kann es ja noch
zwei
Jahre
dauern.
Herzlichen
Glückwunsch nochmal, Luisa, dazu. Luisa war
ja,
beim TÜV diese Woche. Wir hätten,
ja.
Ich habe mit großem Geweine gerechnet an diesem Tag, aber...
Du bist ein Großkotz.
Ja.
Nur weil ich ein-, zweimal in der Werkstatt war schon. Keine Mängel, Jesper, keine Mängel. Zack, bin ich da durchgeflutscht.
Ich würde sagen, man stirbt und wird sofort wiederbelebt. Um dieses Thema mal abzuschließen.
Okay, das heißt, du bist aber trotzdem der gleiche Mensch. Dann halt aber in der Karibik und nicht mehr in Kiel.
Bin ich derselbe oder der gleiche Mensch?
Ja, ich hoffe derselbe.
Der gleiche doch, oder?
Wenn Na, wenn stirbt, du wiederbelebt wirst, bist du ja weiterhin derselbe Mensch.
Versuchen wir uns nicht weiter darin zu verlieren. Ich fand es noch erstaunlich, dass Drew Sharps Eltern erst ihren Sohn verlieren und jetzt auch noch 2,5 Millionen Dollar.
Ja.
Das Leben ist manchmal wirklich ungerecht.
Manche Leute sind vom Pech verfolgt. Aber es wäre ja nun auch wirklich ein bisschen merkwürdig. Also wenn du jetzt, dein Sohn ist weg, Jesper, blöd gelaufen. Und
sie haben mich
von einem
Sohn
später,
entfernt. Papa, hier bin ich. Ah, da ist er.
Ja. Und ein halbes Jahr später kriegst du dann aber 2,5 Millionen. Erstens, würde dich das für dein Kind entschädigen? Und schon, ne? Würde ich auch sagen, kannst du einfach ein neues machen für 0 Euro. Ist ja top. Oh Gott. Also ist ja schon ein bisschen sass, ne? Wenn du vor allem eigentlich damit rechnest, könnte auch einfach sein, dass er sich in der Wüste verlaufen hat und vielleicht da dann verdurstet ist. Oder vielleicht ist er auch einfach nur irgendwo, hängt irgendwo ab und kommt noch wieder. Und
Wie
wenn du 2,5 Millionen
gelernt? Sass?
Sass? Nee.
Habe ich noch nie von dir gehört.
Ja, wir reden nicht über so viele Dinge, die ich sass finde.
Ja, natürlich. Also, das ist. Also, das wird dich als Eltern nicht glücklich machen. Ah, 2,5 Millionen. Geil. Guter Tausch. Und klar, wir haben ja da schon mal drüber gesprochen. Das, was ja auch so tragisch ist, dass du nicht weißt, was mit deinem Kind passiert ist. Und dass du kannst einfach nicht abschließen und nicht mit der Trauerarbeit beginnen. Und dann, also, wenn dann auch noch so ein Batzen Geld auftaucht, dann weißt du ja, okay, also. Also irgendwas Schlimmes ist da passiert.
Es würde ja dann vielleicht ein Schuh draus werden, wenn Jesse zusammen mit den 2 Millionen auch noch das Fass... dann wüssten sie nämlich, was passiert ist, dann können sie abschließen und dann sind sie auch noch Millionäre.
Luisa, was ist eigentlich mit uns los? Ich habe nämlich vor ein paar Folgen ja schon die Idee gehabt, dass man so einen kleinen Finger oder so mit vor die Tür legt und dachte, das wäre vielleicht eine gute Idee. Ja. Also langsam, aber ein bisschen doll.
Wir haben zu lange diese Serie geguckt und uns so doll damit befasst und ich sympathisiere zu viel mit Walter White und jetzt...
Ja, es gibt keine Lösung für dieses Problem. Kein Geld, kein kleiner Finger, bitte auch nicht das Fass.
Uns fällt nichts ein. Ihr merkt es.
Gut. Walter fällt aber was ein. Er taucht nämlich bei Jesse wieder mit dem Geld auf. Er sagt dann auch, ja, komisches Déjà-vu hier, ne? Jesse will das Geld nicht, weil es Blutgeld ist, sagt er. Er sagt so, was ist Blutgeld? Und dann sagt Walter, was? Es ist Blutgeld. Walter ist dann genervt. Es waren schließlich seine Worte, die er dann mal benutzt hat. Er hatte das Jesse ja erst vorgeworfen, dass er ja das Geld will, nimmt, will er dann doch haben, ne, Jesse?
Ja.
Haben wir ja auch ausführlich drüber gesprochen. Walter ärgert das sehr, weil er mit seinen eigenen Waffen schon wieder geschlagen wurde von Jesse. Jesse vermutet dann auch noch, dass Walter Mike getötet hat. Mike hätte es nicht zugelassen, dass Walter ohne Konsequenzen alle seine Männer umbringt. Ich finde, da hat Jesse einen guten Gedanken. Walter lügt Jesse dann an. Mike gehe es bestimmt gut, er könne schließlich selber für sich sorgen.
Und er sagt auch noch wörtlich, ich habe ihn nicht umgebracht.
Mhm.
Und das ist ja auf jeden Fall ganz falsch. Und ich würde sogar sagen, das war auch ein Mord, Walter. Also du hast da, das war wirklich nicht gut mit Mike. Und Jesse sagt ja auch noch, dass er halt so super auffällig findet. Walter ist ja total entspannt. Und eigentlich würde man ja vor Mike in Angst leben, wenn man ihn offensichtlich wütend gemacht hat. Und da habe ich so gedacht, ja, Jesse kennt Walter mittlerweile halt wirklich gut und er hat wirklich richtig, richtig viel von Walter gelernt. Und deswegen kann er ihn jetzt auch mit seinen eigenen Waffen schlagen, weil er irgendwie sehr gut aufgepasst hat.
Und ich glaube auch, dass Jesse das Walter nicht abkauft. Jesse dreht sich am Ende ja so nach rechts zur Kamera hin und er sieht immer noch sehr, sehr wütend aus. Und er Ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie jemand, der es eben nicht glaubt, nicht abkauft, aber jetzt auch gerade nicht mehr so richtig weiß, was er jetzt noch sagen soll oder machen soll. Also hilflos und verzweifelt.
Bringt ja auch nichts dagegen anzureden. Also ja, ich glaube, Walter ist wirklich nichts. Nicht, eben, der ist wirklich nicht der Typ, der da gesagt hätte, okay, ja, wenn du mich jetzt das 10. Mal fragst, dann ja, tatsächlich habe ich Mike erschossen. Ich habe ihm in den Bauch geschossen. Einfach nur so. Und während er gestorben ist, fiel mir ein, ach so, ich hätte ja auch einfach Lydia fragen können. Das ist
aber ganz guter Gag, oder, Jesse?
War doch ganz, du hast doch einen Sinn für Humor. Ja, ich frag mich so ein bisschen, wo kommt jetzt schon wieder diese nervige Phase von Jesse her? Ich finde Jesse hier ein bisschen reingekünstelt in diese Folge, muss ich sagen, weil, was soll das jetzt? Warum hat er jetzt schon wieder so einen Breakdown? Er ist doch raus aus der Nummer. Es sind Monate vergangen. Es sind auch Monate vergangen, seit er mit Walter das Gespräch hatte, dass das Blutgeld ist. Alter, warum jetzt? Er
hat kein Herz für schwache Charaktere.
Nee. Und er ist wirklich irgendwie, also...
Ja, ich fand's auch ein bisschen anstrengend.
Ja, weil es keinen richtigen Auslöser gab, oder?
Naja, der Auslöser war, dass Walter plötzlich wieder vor seiner Tür stand und in der letzten Folge und das alles in ihm wieder hochgeholt hat.
Vorher war aber ja schon unterwegs und hat das Geld zu Saul gebracht. Achso, du meinst ja in der letzten Folge, ja.
Ja.
Ja. Der soll sich nicht so anstellen. Mein Gott.
Familie White ist gemeinsam. Skylar teilt mit, dass Hank das Bowling abgesagt hat. Walter stürmt aufs Klo, übergibt sich und sucht nach seiner Klolektüre. Er findet sie nicht, also das Gedichtsband. Anschließend sucht er unterm Bett und fragt Skylar danach. Walter verlässt, also fragt Skylar, ob sie irgendwie eine Idee hat, wo das sein könnte.
Er sagt sie, hast du Grashalme gesehen? Und sie sagt, was?
Ja, und dann sagt er noch, na, vielleicht hat ja Walter Junior oder hat Junior es. Und dann sagt sie, ja, nun sei nicht albern. Also, was soll der denn damit? Da habe ich gerade kurz wieder gedacht, ist es einfach komisch, seinen Sohn Junior zu nennen? Also, nach sich selber zu benennen und dann aber ihn nur Junior zu nennen, das, ich weiß nicht, das, ich finde das irgendwie egoistisch.
Finde ich auch, ja.
Walter verlässt dann nachts das Haus und findet einen Peilsender an seinem Auto. Und dieses Bild, was dann gezeichnet wird, finde ich sehr schön, denn Walter steht da in seiner eigenen Einfahrt, ich glaube, er trägt einen Bademantel, mit diesem Peilsender in der Hand, mitten in der Nacht und guckt ganz verzweifelt, so suchend in die Nacht raus und die Kamera fährt so ein bisschen zurück und zieht so ein bisschen auf und ich finde es krass, dass das wie gut transportiert wird, dass er sich in diesem Moment wie so ein Schiffbrüchiger fühlt, ziemlich verloren und so ein bisschen nachfragend, okay, wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus, die wirklich ziemlich aussichtslos ist. Und irgendwie ist das so, das ist ja so simpel, er steht vor seiner Einfahrt und guckt durch die Gegend. Aber so, wie es inszeniert ist, ist es wirklich richtig, also hat mir ein richtig gutes Gefühl vermittelt, wie Walter sich jetzt fühlt.
Ja, und da hatten wir schon Mitleid, ne?
Ja, nö. Du hattest Mitleid, ich nicht.
Ich hatte auch mehr als Mitleid in dieser Szene, denn ich hatte auch ein Déjà-vu oder mehr als eins, dass Walter sich übergibt. Das haben wir ja schon ausreichend gesehen eigentlich in dieser Serie. Das war natürlich ein Déjà-vu, aber auch, Walter nimmt sich ein Handtuch, legt es auf den Boden und kniet sich darauf. Von wem kennen wir das? Von Gustavo.
Stimmt.
Und das ist eines der Sachen, Walter kopiert ja angeblich die, also sagen die Fans, und scheinbar stimmt es auch, Walter kopiert die Dinge der Leute, die er umgebracht hat. Er schneidet die Rinde von seinem Toast ab, so wie er das bei Crazy 8 gelernt hat. Und er legt jetzt auch ein Handtuch unter seine Knie, was er vorher nie gemacht hat. Und wir haben ihn so oft auf dem Klo spucken sehen. Und das macht er jetzt so wie Gustavo den
Aber wo hat Walter bitte gesehen, dass Gustavo sich übergibt?
Vielleicht hatte Gustavo irgendwie ein Problem. Und wir haben es nur einmal gesehen. Und
ja, vielleicht gab es, als sie zusammen gegessen haben abends. Ne? Vielleicht hat er da was nicht vertragen. Da, und Walter ist mit aufs Klo, um Gustavos Haare zu halten und hat gesehen, er legt sich ein Handtuch unter die Knie.
Ja. Gut, wir wissen nicht, wann er das gesehen hat, aber es ist so, es ist, finde ich, schon recht auffällig dargestellt. Denn erst macht er es so, wie er es immer gemacht hat. Dann hängt er weiter über der Toilette, weil er merkt, oh, ich muss noch ein zweites Mal spucken. Und dann greift er hoch, nimmt sich das Handtuch und legt es fein säuberlich gefaltet unter seine Knie.
Luisa spricht sehr routiniert über das Übergeben ins Klo. Also ich merke schon da, hier spricht eine Expertin.
Ja, auf jeden Fall. Da bleibt man dann schön hocken. Und wenn das Gefühl noch nicht vorbei ist, dann einfach nochmal rüberbeugen und der Körper kennt die Bewegung schon und dann passiert es einfach alleine. Leute, ihr müsst da gar nicht viel machen. Aber ich spreche hier auch routiniert davon, was Walter White so macht.
Walter White hat auch wieder
Krebs. Der Mann ist mir kein Rätsel mehr. Ja, und das finde ich auch nämlich blöd. Er steht eigentlich in dieser Folge wieder da, wo er am Anfang stand. Wieso? Jetzt hat er wieder Krebs. Er ist wieder irgendwie ein einsamer Typ. Wieder hat Skyler das Sagen. Er darf eigentlich, also er hatte Glück, dass er mal entscheiden durfte, wie er die Duftbäume sortieren darf. Es ist alles wieder so, nur dass er jetzt auch noch ein Problem mit Hank hat.
Ich würde sagen, jetzt hat er noch Hank an der Backe.
Ja. Und er ist reich. Das hat sich auch verändert.
Jesse pennt nachts in seinem Auto auf einem Parkplatz. Ein Obdachloser fragt ihn nach Geld. Jesse gibt ihm ein ganzes Bündel seiner Scheine. Anschließend fährt er durch die Nachbarschaft und wirft das Geld in die Vorgärten. Das, glaube ich, bleibt nicht komplett ohne Konsequenzen. Ein bisschen auffällig. Ärgerlich auch für den Typen, der in dem Haus wohnt, wo das Geld ins Gully gerutscht ist. Weil, ja, alle deine Nachbarn haben Kohle, nur du nicht. Dein Geld ist weg. Fragst dich, warum? Was hab ich der Welt getan? Luisa, wenn du das jetzt nachts beobachtet hättest. Wir wissen, du bist starke Raucherin. Du musst andere gehen, stehen nachts auf, um aufs Klo zu gehen. Du musst 3-4 Mal aufstehen, um vor die Tür zu gehen und zu rauchen. Du hättest draußen auf der Veranda gestanden, in deinem vergilbten Schlafanzug und hättest das beobachtet. Wärst du durch die Vorgärten gesprungen und hättest dir das Geld genommen?
Natürlich. Das gehört ja den anderen noch nicht. Sie haben es ja noch nicht gefunden. Es liegt ja nur zufällig vor ihrer Haustür. Da wäre ich aber schön mal sammeln gegangen.
Ich glaube, ich hätte die Polizei gerufen.
Wenn du gesehen hättest, dass ich das Geld wegnehme?
Nein, wenn ich Jesse beobachtet hätte. Also. Wenn ich gegenüber wohne. Ne? Ich muss nachts auch immer raus. Natürlich, um Sport zu treiben. Ich gehe nachts immer sehr viel laufen. Mhm. Und hätte dann beobachtet, wie du das Geld einsackst. Ja, dann hätte ich auch die Polizei gerufen. Nee, wenn ich Jesse, dann bin ich zu deutsch, Luisa. Also wenn jemand Geld verschenkt, das kann nicht sein.
Ja, da wäre ja auch die Frage, sind das mehr als 10.000 Euro, dann darfst du es ja auch gar nicht. So.
Eben, muss versteuert werden.
Ist so. Da kannst du gegen deine Gene nicht an. So.
Nee.
Ja, finde ich nervig, warum macht er das? Also finde ich wirklich, er hat seit Staffel 1 auf diese Art und Weise Geld verdient. Und jetzt sagt Walter einmal vor einem halben Jahr zu ihm, das Blutgeld.
Ja, er ist der Einzige. Luisa, er ist der Einzige mit einer Moral, der Einzige mit einem schlechten Gewissen. Er möchte das Blut von seinen Händen waschen. Das kannst du doch verstehen.
Ich hatte noch nie Blut an den Händen. Ich finde, ja gut, wir wissen, wie er da reingerutscht ist und so. Wir wollen auch nicht Jesse zu doll zum Thema machen. Jetzt ist ja auch, geht ja in dieser Folge auch wieder eher um Walter und Hank. Aber ich finde, dass hier plötzlich sehr viel Tempo auf seinen moralischen Kompass kommt wieder. Dafür, dass ja eigentlich nicht wirklich was passiert ist. Außer, dass er jetzt überlegt hat, ja, eigentlich muss Mike tot sein. Was aber ja auch schon länger her ist, dass das jetzt passiert ist. Wir wissen, da liegen Monate dazwischen. Ich weiß nicht, ob ich es von der Storyline her einfach irgendwie ein bisschen bescheuert finde und das diesmal nicht so gut nachvollziehen kann, weil sonst haben wir immer den direkten Auslöser gesehen. Es gab irgendwas, ist passiert, was wirklich schlimm war und er ist danach so entgleist, sagen wir mal. Und jetzt ist aber eigentlich nichts.
Ja, es hat eine gewisse Doppelmoral auch, ne?
Irgendwie ja. Sind die Leute jetzt umsonst gestorben, wenn Jesse jetzt nicht mal das Geld nimmt?
Naja, oder halt auch nicht, weil er es jetzt verteilt. Und es ist ja eine arme Gegend. Wobei, ist es so eine arme Gegend? Fährt er durch eine arme Gegend oder fährt er durch seine eigene Nachbarschaft? Wenn er das Geld jetzt auch den reichen Leuten in den Vorgarten wirft, ne, dann, finde ich, müsste man ihn sich mal vorknüpfen.
Auf jeden Fall. Ja, das sehen wir ja nicht. Ist ja so dunkel. Er ist ja bei diesem Bistro, wo der Hund die ganze Zeit mit dem Schwanz wedelt. Auf der LED-Anzeige. Das ist auf jeden Fall nicht in seiner Wohngegend, sondern ein bisschen weiter weg.
Und jetzt kommen wir mal zu der Key-Szene in dieser Folge. Als Hank eine weitere Lieferung, Unterlagen bekommt. Unterlagen. Hank bekommt keine Unterhosen, sondern Unterlagen. Kommt Walter die Einfahrt hochgefahren. Die beiden führen einen Smalltalk, der ins Nichts führt. Als Walter eigentlich gerade gehen wollte, bleibt er kurz vor der Einfahrt stehen. Also er steht dann mit dem Rücken zu Hank, der ihn anstarrt. Mhm. Er dreht sich dann aber um und konfrontiert Hank mit dem Peilsender. Er greift in die Tasche und sagt, Mensch, ich habe hier einen Peilsender gefunden. Weißt du irgendwas davon? Mhm. Hank schließt einfach nur das Garagentor. Dann schlägt er Walter ins Gesicht, drückt ihn ans Garagentor und konfrontiert ihn mit seiner Vermutung, dass er Heisenberg ist. Walter streitet das erst ab und findet das irgendwie absurd. Dann versucht er abzulenken und sagt, sein Krebs ist zurück. Hank reagiert allerdings etwas anders, als Walter sich das vielleicht vorgestellt hat. Er sagt, dann verrotte du, miese Sau. Walt versucht daraufhin weiter mit seinem Krebs abzulenken. Hank möchte, dass Skyler mit den Kindern kommt, um dann zu sprechen. Walt sagt, das wird nicht passieren. Hank sagt, er wisse nicht, mit wem er da gerade redet. Und Walter entgegnet, wenn das so ist, dann ist es das Beste, wenn er sich zurückhält. Also mit so einer schnellen Eskalation hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Aber ich habe das ja schon am Anfang gesagt, dass ich irgendwie davon ausging, dass die Serie endet, wenn Hank rausfindet, dass Walter Heisenberg ist. Und dass diese Konfrontation kam jetzt doch sehr früh.
Sehr früh in Staffel 5, Folge 9? Oder
ja,
meinst
wir
du, nachdem er es rausgefunden hat? Ja, was könnte in den 7 Folgen passieren? Das wirst du ja vielleicht gleich nochmal sagen. Ich finde es unverschämt von Hank, dass er Walter einfach verprügelt.
Klar.
Also, ich hätte gerne gesehen, dass Hank moralisch dann doch eine deutlich höhere Instanz ist. Und ich finde nicht, dass er sich jetzt hier tadellos verhält. Das hätte nicht sein müssen, einen krebskranken älteren Mann zu schlagen. Oh, das mag ich aber wirklich nicht sehen. Ich mag das, hätte es aber auch nicht gerne gesehen, wenn Walter Hank geschlagen hätte. So, das ist einfach irgendwie ein bisschen zurückgeblieben, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich cool von Walter, dass er da einfach angefahren kommt. Und Hank hat damit, glaube ich, auch nicht gerechnet, dass er dann einfach sagt, ja, dann fahr ich mal hin.
Hat er nicht. Aber es ist auch wirklich vielleicht sogar die beste Strategie. Weil Walter weiß, die einzige Chance, um das irgendwie gerade zu biegen, und ich bin clever genug, um das irgendwie hinzukriegen, ist, in den Angriff zu gehen. Ja. Und ich glaube, das ist generell im Leben oft die beste Strategie, jetzt gar nicht so im negativen Sinne, dass man sich selber irgendwo rausboxt, sondern dass man, wenn man irgendwie einen Streit hat oder, ich weiß nicht, irgendwie eine blöde Situation mit einer Person hat, dass man einmal runterkommt, einen Tag wartet und dann die Person vielleicht einfach anruft und mit der Person redet, weil ich glaube, sehr, sehr viele Menschen würden damit nicht rechnen, dass man nach einem heftigen Streit, einer heftigen Meinungsverschiedenheit plötzlich angerufen wird von der anderen Person. Das zeigt ja schon eine gewisse Stärke und sorgt bei dem Gegenüber für einen kleinen Überraschungsmoment. Und dass man doch dann relativ weit kommt mit einer direkten Konfrontation. Ich glaube, ich muss mal mit meinem Vermieter telefonieren.
Ja.
Fällt mir gerade ein.
Aber offensichtlich hast du auch recht, weil also Walter kommt hier ja auch weiter. Er findet ja jetzt wirklich raus, wie Hank zu ihm steht. Also auch, dass er nicht nur ihn konfrontiert und ich glaube, er hat sich erstmal erhofft, durch Smalltalk irgendwie rauszufinden, ist Hank komisch mir gegenüber?
Ja.
Aber das hat ja nicht so richtig was ergeben und deswegen hat er ja dann die zweite Konfrontation noch gesucht und da wirklich dann ja ganz gezielt gefragt, was ist hier mit dem Peilsender? Machst du das? Das war natürlich perfekt, denn da hätte er ja wirklich dann, also da war klar, dass er jetzt dann eine richtige Reaktion bekommen wird und dass Hank nicht mehr Pokerface-mäßig so tun kann, als wäre alles in Ordnung.
Wohin möchte er denn mit seiner Krebsstrategie? Weil das wird ja nun nicht funktionieren als Argument, dass man die Ermittlungen einstellt oder nicht mehr weitermacht, dass man sagt, ich bin ja sowieso tot in 6 Monaten. Also da hat er dann Hank doch falsch eingeschätzt, oder?
Ich glaube, er hat wirklich gedacht, dass das in Hank jetzt irgendwie Mitleid auslöst und dass er dann sagt, das ist die Mühe nicht wert, weil die Gefahr ist sowieso dann weg. Walter sagte, er hat ja maximal noch ein halbes Jahr zu leben, wie es im Moment aussieht.
Ja, er sagt, wir beide wissen, dass ich nicht ins Gefängnis gehe.
Ja.
Hier ist übrigens das zweite Mal, dass Walter, also hier bezeichnet Walter sich selbst als Teufel. Er sagt, ich kämpfe gegen den Krebs, ich kämpfe wie ein Teufel. Ich will den Krebs besiegen. Und das war der Moment, wo mir eingefallen ist, das mit dem Teufel habe ich schon mal irgendwie irgendwo gehört.
Ja, dazu sage ich jetzt nochmal was. Es gibt ein Lied von der Band und da von der Band, vielleicht ist sie auch nur von Männern. Maneskin, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das ist mit so einem schwedischen A. Und der Song heißt I Wanna Be Your Slave. Und da werden verschiedene Personen aufgezählt, die for Redemption suchen. Und das fängt an mit I'm the devil who's searching for redemption. I'm the lawyer who's searching, bla bla bla. Lawyer, Killer, Monster, Bad Guy, Blonde Girl und Freak. Und dazu gibt es, und das Lied gibt es wirklich, und es gibt ganz viele Edits dazu. Da wird Walter dann als Devil gezeigt, Saul natürlich als der Lawyer, Mike als der Killer, Gustavo als Monster, Jesse als Bad Guy, Skylar als Blonde Girl und Hector als der Freak. Und da fragt man sich natürlich, ist dieses Lied vielleicht über Breaking Bad geschrieben? Und es ist ja, finde ich, auch die Frage, es wird immer mal umgedreht. Ist Gustavo der Teufel und Walter das Monster? Oder Walter halt der Teufel und Gustavo das Monster? Ich finde...
Du findest Skylar ist das Monster.
Skylar ist das Monster und Walter Jr. ist der Teufel. Das werden wir auch noch erfahren, Jesper. Du wirst noch verstehen, warum ich den so super schlimm finde.
Weil er seinen Vater verrät?
Ich sag dazu nichts weiter. Er wird aber hier noch eine Szene haben, in der man wirklich sagen muss, warum hast du überhaupt eine Rolle in dieser Serie gehabt? Du Arsch.
Aber was hat der Song jetzt mit Breaking Bad zu tun? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Der kommt jetzt nicht vor in Breaking Bad.
Der wurde 2021 erst veröffentlicht. Deswegen kommt er nicht vor, aber er wird halt super oft im Zusammenhang mit Breaking Bad so verwendet. Jesper, ich bin froh, dass du ihn nicht kennst, denn das bedeutet, du hast keine weiteren Spoiler gesehen, denn ich finde, es ist eins der Lieder, was mit am häufigsten in Breaking Bad Edits benutzt wird.
Okay, aber es... Ja.
Da wird auf jeden Fall auch nochmal aufgegriffen, dass Walter angeblich hier der Teufel ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Wording, was wir hier nicht das letzte Mal gehört haben werden. Deswegen ist gut, dass du es so explizit nochmal rausgeschrieben hast, weil ich glaube, das wird auch noch ein bisschen wichtig.
Apropos Spoiler. Keine Sorge, Luisa, ich wurde nicht schon wieder gespoilert. Mir ist es nur, ich finde es nur komisch, dass ich diese Szene noch gar nicht kannte oder nirgendwo gesehen habe. Weil wenn ich jetzt zurückblicke auf Breaking Bad und was ich bereits kenne, dann würde ich sagen, ist das doch, also mit eine Szene, die man am ehesten irgendwo mal sieht, als Spoiler, dieses Bild, wie Hank Walter an die Garagentür drückt. Oder nicht?
Gibt noch eine andere, die deutlich häufiger benutzt wird und die auch ein bisschen eindrücklicher gleich zeigt, what's going on.
Okay.
Ja, ich weiß aber jetzt nicht, was du von mir erwartet hast, was ich dazu sagen soll. Jetzt, was soll ich dir erzählen?
Was willst du mir erzählen?
Soll ich dir erzählen, was die eindrücklichste Szene dieser Serie ist?
Nächste Folge ist die große Spoiler-Folge. Ich fand sie jetzt gar nicht so schlecht, die Folge. Mir hat sie ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Ich muss sagen, dass mir das mit Jesse, ja, ich fand das auch eher uninteressant, ein bisschen langweilig, nervig, aber gerade das Ende hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ich finde, Jesse ist hier ein bisschen halt reingeschrieben, als hätte man sonst die 42 Minuten nicht vollgekriegt oder als hätte man ihn unbedingt nochmal zeigen wollen. Du hast ja in der Staffel 1 oder 2 Mal gesagt, ob Walter Jr. irgendwie einen Vertrag hatte, dass er in jeder Folge vorkommen muss, weil er manchmal so reingestreut war, dass man dachte, was sollte das jetzt? Und ich finde, so wirkt das hier halt auch irgendwie mit Jesse. Aber ich mag die Folge vor allem nicht, weil es so, jetzt ist wirklich Holland in Not. Und das finde ich nicht gut.
Ja, vielleicht hat Jesse, vielleicht ist das schon so ein bisschen der Vorhersagen-Part. Vielleicht ist das für Jesse so ein bisschen die Einleitung in eine Art Gegenspieler zu Walter. Weil man sieht ihm ja an, dass er richtigen Hass schiebt auf Walter. Zumindest interpretiere ich das in seinen Blick rein. Ich glaube ja auch nicht, dass er ihm abkauft, dass Walter Mike nicht getötet hat. Mhm. Und ich, who knows? Vielleicht Vorhersage, Walter sieht, okay, also ich meine, wir sehen ja, dass er nicht mehr in Albuquerque wohnt und sich das alles ausgelöst hat. Also wird er ja wohl irgendwohin flüchten. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Hot Take. Aber vielleicht wird Jesse in irgendeiner Form daran mitwirken, Walter zu finden. Oder ich fände es interessant, wenn sich das Ganze so dreht, dass die beiden plötzlich Gegenspieler werden. Also ich glaube auch nicht, dass Jessys Aktion mit dem Geld so clever war. Ich kann mir vorstellen, dass er da irgendwie, weil Hank hat ja bisher, um Jesse ging es ja bisher noch nicht, um bei dieser ganzen Situation, wer war Heisenberg? Mhm. Und Jesse war ja auch Teil davon. Und Jesse ist ja auch polizeibekannt.
Ja.
Und ich bin mir relativ sicher, dass er sich irgendwie vor der DEA verantworten werden muss. Und fände diese Idee irgendwie spannend, dass die beiden dann plötzlich Gegenspieler werden.
Ja, das stimmt. Vielleicht ist es auch einfach nur ein bisschen Breaking Bad untypisch, dass das jetzt so schnell ging.
Aber vielleicht ist es auch gerade typisch, weil ich ja für meinen Teil sagen muss, dass mich das überrascht hat. Ich hatte das ein bisschen mit einem anderen Verlauf der Serie gerechnet und nicht damit, dass es jetzt, ich meine, es sind immerhin noch 7 Folgen, das ist ja schon noch ein bisschen was, dass es jetzt so schnell sich weiterentwickelt.
Wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt. Walter Jr. wird in der nächsten Folge noch nicht offenbaren, warum er die dümmste Sau der Serie ist. Das kann ich schon mal sagen.
Wer ist denn dein Held der Folge?
Walter. Also, da werden wir jetzt auch keinen an. Ja, wir sehen zwar, ich glaube, so gut wie alle, die noch leben in dieser Folge. Aber auch mir hat es eigentlich schon gefallen, wie er versucht, jetzt sein normales Leben wieder auf die Kette zu kriegen und versucht sich da irgendwie, so wie ich es zumindest interpretiert habe, in der Waschstraße da jetzt auch zu verwirklichen. Und er fängt mit so kleinen Sachen an und er sagt Lydia ganz bestimmt, ich helfe euch nicht, ich bin wirklich einfach raus, er lässt sich nicht überreden, er scheint es wirklich, wirklich ehrlich zu meinen, das hinter sich lassen zu wollen, was er ja auch dadurch nochmal beweist, dass er Skylar die Wahrheit sagt, wer Lydia denn eigentlich war. Ja, und ich mag es auch, dass er die Konfrontation mit Hank sucht, ausgerechnet mit Hank.
Für mich ist es der Typ im Cold Opener, der mit der Kamera die Skater filmt. Ich finde, der hat einen guten Job gemacht. Schwierige Arbeit, da auf engstem Raum. Luisa, da ist mir, als ich diese Szene geguckt habe, ist mir eingefallen, dass wir beide schon bei einer ähnlichen Szene waren. Wir waren nämlich mal zusammen auf einem BMX-Track unterwegs, um einen BMX-Fahrer zu fotografieren. Erinnerst du dich noch daran?
Ach, vage, Jesper, ist alles so lange her.
Ich war natürlich derjenige, der fotografiert hat. Und du hast, glaube ich, mit den ganzen Klamotten geholfen.
Ich kann mich nicht mehr gut dran erinnern.
Ich bin relativ sicher, dass du dabei warst. Naja. Ansonsten fand ich es noch gut. Hank und Marie haben ihrem Nachbarjungen offenbar ein neues ferngesteuertes Auto geschenkt. Denn der Junge fährt jetzt einen kleinen gelben Lamborghini. Cooles Update.
Das ist eine richtig coole Szene auch. Der ist kurz neben Walters echtem Auto hergefahren. Das fand ich cool, ja.
Ich dachte erst, oh, wird der jetzt wieder kaputt gemacht, der Wagen. Aber ist nicht passiert. Also ich habe so ein paar kleinere Helden diese Folge. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch.
Also für mich ja.
Gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Nächste Woche müssen wir jetzt nur leider aus technischen Gründen nochmal aussetzen. Aber wir freuen uns dann auf die übernächste Woche.
Ja. Bis dahin, hasta luego und arrivederci. Breaking, breaking bad.